Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Conscious Growth. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf ihre einzigartige Weise zu einem neuen Bewusstsein in der Wirtschaft beitragen. Menschen, die mit ihrer Vision, ihrer Haltung und ihrem Wirken inspirieren. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu Gast, die ich schon lange kenne und als Kundin, Geschäftspartnerin und Freundin sehr schätze, Susan Meise. Mit ihrer Leidenschaft für Menschen und Unternehmenskultur prägt Susan seit über 2 Jahrzehnten die Erfolgsgeschichte von Occhio. Ihr Weg begann mit einem Pädagogikstudium, mit Tätigkeiten als Logopädin, Mediatorin und systemischer Coach. Heute ist sie Board Member und Global Ambassador Brand and Culture und die treibende Kraft hinter der einzigartigen Unternehmenskultur und Erfolgsgeschichte von Occhio. Gemeinsam mit ihrem Mann, Axel Meise, dem Gründer von Occhio, gestaltet sie die internationale Expansion des Unternehmens und verbindet unternehmerische Weitsicht mit einem feinen Gespür für Menschen und die Marke. Heute sprechen wir über die transformative Kraft eines Human-Centric Leaderships, über Wertschöpfung, die auf Menschlichkeit und Werten basiert und darüber, was es bedeutet, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die inspiriert und trägt. Herzlich willkommen, liebe Susan. Ich bin wirklich froh und glücklich, dass wir heute zusammensitzen.
Danke, lieber Peter. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Wir kennen uns ja, wie wir festgestellt haben, 25 Jahre, ja. 24 Jahre, oder?
Ein Vierteljahrhundert.
Ein Vierteljahrhundert, sozusagen. Ja. Ja. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, das hat ja Henry Ford gesagt in seinem Zitat, dass Zusammenkommen ein Beginn ist und Zusammenarbeiten einen Fortschritt darstellt. Wie würdest du es von deiner Seite beschreiben, wenn du Menschen schon so lange kennst, und warum ist es für dich sozusagen ein Fortschritt?
Interessant ist ja, glaube ich, bei uns, dass wir uns zuerst im beruflichen Kontext kennengelernt haben. Gar nicht direkt ganz persönlich, sondern tatsächlich ja Axel dich gefunden hat als Markenspezialist. Und ich heute noch in jedem Onboarding erzähle, wie diese Geschichte angefangen hat, wie wir sozusagen zusammengekommen sind. Und jeder neue Mitarbeiter ist immer ganz beeindruckt von dieser langen Zeit, die wir zusammen gegangen sind. Und dann erzähle ich immer, ja, zuerst ging es um die Marke. Mhm. Und wir haben dich quasi engagiert als unseren Markenspezialist. Die Reise ist ja bis heute anhaltend, was ja auch für uns spricht. Und daraus hat sich die Freundschaft entwickelt. Deswegen glaube ich, ist die Basis, das Plateau, was wir da haben, extrem belastbar. Mhm. Weil wenn das sozusagen noch dazu kommt, unsere Basis ist immer Occhio gewesen. Das Wichtigste neben Familie ist immer diese Unternehmung Occhio gewesen, mit unserem ganzen Herzblut da reinzugehen. Und du bist den Weg einfach mit uns gegangen und du hast es eben mit uns entwickelt. Mhm. Deswegen erzähle ich die Geschichte so gerne, weil ich glaube, nur so kann Großes entstehen, dass Menschen ihre Stärken zusammenbringen und jeder das beiträgt. Axel kann tolle Produkte machen, und du kannst dich um Marke kümmern. Ich kenne mich gut aus mit Kultur, wie ich heute feststellen muss. Das wusste ich damals noch gar nicht. Aber so würde ich es beschreiben. Und das ist das Schöne an der Geschichte.
Wollen wir vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz diese erste Begegnung erzählen? Also was erzählst du sozusagen beim Onboarding euren neuen Mitarbeitern? Wie ging die Geschichte los?
Das ist jetzt spannend, darüber haben wir noch nie gesagt,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich habe sie noch nie von dir gehört.
Nein, ich erzähle die Geschichte immer so, wie Axel sie mir erzählt hat, der sich erkundigt hat, wer könne uns helfen. Das war 2002, glaube ich. Es kam ein neues Produkt zusätzlich auf den Markt. Wir hatten damals das Produkt Occhio, die Firma hieß noch Axel Meiselicht. Mhm. Und das Produkt hieß Occhio. Und dann ging es darum, wie integrieren wir jetzt das zweite Produkt und wie soll das eigentlich heißen und so weiter in dieses Portfolio. Wir haben damals, alles war grün, du erinnerst dich, unsere CI-Farbe war grün und es gab einen Katalog. Und dann hat Axel, ich weiß gar nicht, wie er dich gefunden hat, aber irgendjemand hat, glaube ich, deinen Namen empfohlen. Er war damals noch in der Mauerkircher Straße. Ja. Ich kann mich sehr gut an das alte Büro erinnern. Und dann kam er mit diesem Katalog, mit diesem grünen Katalog, wo die ersten Produkte drin waren. Und ich erzähle dann immer, er kam zu dir, hat gesagt, hallo Herr Martin, schön Sie kennenzulernen, schauen Sie mal, wir brauchen einen neuen Katalog.
Ja.
Und dann hast du gesagt, Herr Meise, Sie brauchen keinen neuen Katalog, was Sie brauchen, ist eine Marke.
So war's.
Und dann genau. Sage ich jedes Mal, und da fing die Reise.
So ging die Marke los.
Ist was das richtig?
Ja, so war's. Also so war's. Vielleicht ganz kurz aus meiner Erinnerung. Es gab nur ein Produkt. Die Sento kam dann schon, nachdem wir zusammengearbeitet haben. Es gab sozusagen nur diese, heute nennen wir sie ja Puro, die Urleuchte von Occhio. Und was ich so schätze, war ja damals schon dieser Diskurs. So, er war ja nicht so von wegen gesagt, getan, wir machen das so, wie sie das bestellen, sondern er war eigentlich so auf Augenhöhe im Sinne von, wer kann wie dazu beitragen, dass das Unternehmen weitergeht. Das ist ja das, was du gerade schilderst. Also man kommt von unterschiedlichen Disziplinen, von unterschiedlichen Kompetenzen und dieses Miteinander, um das beste Ergebnis zu streiten. Ja.
Ich glaube, das hat Axel sehr früh erkannt, dass er Partner braucht in seinem Leben, die sozusagen andere Stärken mitbringen wie dich. Das Thema Marke voranzutreiben, wie mich, das Thema Menschen voranzutreiben. Ich glaube, da hat er eine sehr gute Intuition dafür gehabt und war da sehr offen dafür. Ja, und so hat sich dann diese Geschichte entwickelt. Und das ist das, was ich im Onboarding jedem neuen Mitarbeiter erzähle. Da gibt es ja auch ein Foto von dir auf dem Slide. Damals auch noch mit den anderen, die auch in diesem ersten Team mit dabei waren, in dem ersten Management-Team. Also das ist eine wunderbare Geschichte. Ja. Und später geht es ja dann auch noch weiter mit den Werten. Aber da kommen wir vielleicht
gleich. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Aber wir starten jetzt mal bei dir in deiner Geschichte. Ich habe ja von dir erfahren sozusagen, dass du früher auf einem Boot unterwegs warst mit deinen Großeltern. Und ich würde gerne so ein bisschen verstehen, wer war Susan, als sie ein Kind war und wie hast du dir die Welt vorgestellt?
Es war tatsächlich ein Binnenschiff, auf dem ich unterwegs war. Meine Großeltern waren Schiffer.
Ja.
Und das war ihr Beruf. Die sind eben mit diesem Binnenschiff auf den Flüssen, ich sag mal, Europas unterwegs gewesen. Und ich habe bei denen gelebt, die ersten Lebensjahre. Und meine Eltern mussten halt arbeiten und haben uns immer besucht am Wochenende. So bin ich mit meinen Großeltern groß geworden. Und wer war ich in der Zeit? Ich glaube, ich habe einfach die Freiheit kennengelernt, immer unterwegs zu sein. Das habe ich bis heute. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Und es ist immer verknüpft, damit andere Menschen kennenzulernen. So ist das ja auch, wenn du mit einem Schiff unterwegs bist. Du bist jedes Mal in einem anderen Hafen. Du hast immer andere Menschen. Meine Großeltern waren sich sehr bewusst über das Leben, was sie führen und die Gegenden, in denen sie unterwegs gewesen sind. Ich habe über Schleusen gelernt und über Brücken, wie die heißen. Es ist also so ein Interesse an der Welt. Und es war natürlich als Kind ein traumhaftes Leben, immer woanders zu sein. Und es gab einen Hund und es gab irgendwie eine Gans auf dem Schiff. Also, weißt du,
wie hieß die Gans?
Die Gans hieß Emma. Emma und der Hund hieß Struppi. Also so eine Kindergeschichte, weißt du, ich habe schwimmen gelernt in der Weser mit 3, weil meine Großeltern Angst hatten, dass ich ins Wasser falle. Ich musste früh schwimmen lernen und mich einfach auch behaupten in diesem ganzen Kontext.
Hast du deine Eltern vermisst auf dem Boot?
Nee, die sind jedes Wochenende, wenn es ging, wenn es nicht zu weit weg war, sind die dann mit dem Auto dorthin gekommen. In den Ferien ist meine Mutter dann auch mitgefahren. Meine Mutter kommt ja auch vom Schiff. Wir sind eine echte Schifferfamilie. Mein Onkel hat es ganz lange dann noch weitergemacht und das Schiff fährt heute noch. Allerdings für eine Reederei, also das Schiff gibt es noch. Und ich bin ja dann später auch wieder auf dem Wasser gelandet in Berlin mit meinem Hausboot. Ich habe da ein Hausboot gefunden, auch durch so einen lustigen Zufall. Und darüber erzähle ich eben auch so gerne, weil dieses Gefühl, auf dem Wasser zu sein, hat mich nie verlassen. Ich liebe das. Aber vielleicht ist hauptsächlich das Thema, frei zu sein, unterwegs zu sein und überall Menschen kennenzulernen. Gerade eben komme ich von einem Roadtrip durch Italien. Ich war gerade 9 Tage in meinem kleinen Auto unterwegs, habe so viele Menschen kennengelernt. Und es geht ja auch immer um Kultur.
Ist es so, dass wenn du dich da zurückerinnerst, gab es irgendwie etwas, was dich da sehr geprägt hat, was ich verstehe, ist auf jeden Fall, dass du die Offenheit, du musst dich ja immer wieder auf neue Situationen einstellen, anders wäre es ja gar nicht gegangen. Und du hast es auch gerade gesagt, behaupten.
Ich glaube, es hat mich mutig gemacht, weißt du, Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel zum Studieren alleine nach Köln zu gehen. Also ich komme aus einer Kleinstadt In meiner Familie bin ich die Erste, die überhaupt studiert hat und gehen konnte. Meine Eltern haben das total unterstützt. Und ich glaube, es hat mich mutig gemacht, einfach zu sagen, okay, ich packe jetzt alle meine Sachen in ein Auto und dann fahre ich nach Köln. Ich kannte niemanden dort. Und dann werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Und habe eine WG gefunden, in der ich gewohnt habe, habe dann da studiert, habe am Ende 17 Jahre in Köln auch gelebt, habe mich total wohl gefühlt, habe dort gelernt, Karneval zu feiern. Also auch das mit all dieser Offenheit.
Mit dir kann man ja wunderbar feiern, muss man dazu sagen. Ja, du tanzt ja auch fürs Leben gerne.
Ich tanze für mein Leben gerne. Ja. Bis heute, heute ist es ja eher so lateinamerikanisch, ich tanze gerne Salsa. Und so hat sich das alles in meinem Leben immer ergeben, aber es hat immer was mit der Offenheit für Menschen zu tun gehabt, die dann neue Sachen in mein Leben gebracht haben. Mit euch ist es ja auch genauso. Was haben wir schon alles für schöne Dinge zusammen erlebt? Und ich glaube, wenn du dafür offen bist und den Wunsch hast, das dann auch zusammen zu genießen, ob es ein schönes Abendessen ist oder ein gutes Gespräch oder neue Leute. Ich habe auch durch dich so viele spannende Menschen schon kennengelernt. Und das ist, glaube ich, das, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit. Einfach offen zu sein und mir selber zuzutrauen, dass ich das schon hinbekomme.
Also Offenheit und Zutrauen bringst du aus dieser Zeit mit. Und auch Mut, hast du gesagt.
Ich denke auch viel Mut und dieser Wunsch nach Freiheit, zu sagen, ich will das selber kreieren, ich möchte das selber gestalten.
Wie ging es dann weiter? Ich meine, du bist aus diesem Hausboot dann mit deinen Großeltern von Hafen zu Hafen, von Anlegesteg zu Anlegesteg gefahren. Wann hast du dieses Schiff verlassen und bist nach Köln gegangen? Wie alt warst du da?
Dazwischen kommt ja noch meine ganze Kindheit. Ich bin mit 6 Jahren von dem Schiff runter, aber ich musste dann zur Schule. Und habe dann in meiner Heimatstadt, kleiner Ort in Ostwestfalen-Lippe, gelebt und bin ganz normal zur Schule gegangen, habe meine Schwester noch bekommen. Wir sind eine vierköpfige Familie gewesen, dann haben in einem Reihenhaus gelebt. Und dann habe ich eben, ich sag mal, eine ganz normale Kindheit gehabt. Hatte relativ früh schon meinen ersten fahrbaren Untersatz, eine schnelle Mofa. Später bin ich dann auf Motorrad umgestiegen, habe dort mein Abitur gemacht und bin dann, interessanterweise, ich wusste immer, ich möchte was mit Menschen machen. Und in der Zeit habe ich viel an Arbeiten mit Kindern gedacht und ich bin dann für ein freiwilliges soziales Jahr nach Bielefeld gegangen, habe mir da dann auch mein Zimmer gesucht, habe in der WG gewohnt und habe tatsächlich in einer Waldorfschule für seelenpflegebedürftige Kinder ein Jahr lang ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Weil ich dachte, ich muss das erstmal ausprobieren, ob das wirklich
was ist. Wie alt warst du? 19?
18. Bin nach dem Abi mit 18 direkt von zu Hause, was früh war, ja.
Eben.
Und meine Eltern haben mich gehen lassen. Ich habe gesagt, ich mache das zwar nicht weit entfernt, 60 Kilometer, ich bin dann immer noch zurück. Ich habe, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, ich habe sehr früh gearbeitet. Meine Mutter hatte ein Geschäft, ein Retail-Geschäft, so einen kleinen Kiosk, würde man heute sagen. Und da habe ich mit 12 angefangen zu arbeiten. Da habe ich, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl für Kunden auch gelernt, ja, dass man Kunden als ein wichtiges Gut betrachtet, mit denen gute Beziehungen haben muss, weil es war so ein Laden, wo die Leute quasi jede Woche immer wieder gekommen sind und dort Lotto gespielt haben und Zeitschriften gekauft haben. Und jeder kannte dort meine Mutter, die war sozusagen die Persönlichkeit schlechthin, der man alle Sorgen erzählt hat. Und da habe ich mit 12 schon gearbeitet. Es zog sich dann weiter bis zum Abitur. Ja, und dann war ich ein Jahr in Bielefeld und danach habe ich einen Studienplatz in Köln bekommen. Weil dann war mir klar, ich will Pädagogik studieren. Ich habe Sonderpädagogik studiert. Ich bin eigentlich Therapeutin für tatsächlich geistig behinderte und sprachbehinderte Kinder. Und habe das studiert in Köln, auch wieder ein neues Kapitel. Ich bin total mutig, dann einfach nach Köln gefahren, habe mir da wieder ein neues Leben aufgebaut. Habe das Studium beendet relativ schnell, habe in der Uni gearbeitet, wollte promovieren. Da habe ich dann aber schon eine eigene Praxis gehabt und hatte 10 Jahre lang eine Praxis für Sprachtherapie. Du hast ja gerade gesagt, Logopädin. Ich habe als Sprachtherapeutin und wirklich mit schwerst mehrfachbehinderten Kindern gearbeitet. Hatte eine tolle Praxispartnerin und hatte am Ende 5 Mitarbeiterinnen in der Praxis. Also und wirklich jeden Tag, ne? Also Hardcore-Therapie. Das ist schon 10 Jahre lang anstrengend gewesen. Und dann habe ich selber Kinder bekommen, habe meinen ersten Mann kennengelernt und dann habe ich irgendwann gedacht, das muss jetzt der nächste Schritt kommen und ich würde gerne mit Erwachsenen arbeiten. Das Erste, was ich dann nach dem Studium gemacht habe, ist eine Mediationsausbildung, weil ich es immer schon interessant fand, zwischen Menschen Balance zu schaffen. Heute würde ich mich tatsächlich als Balance-Mensch bezeichnen. Und das war mit der Mediation so ein erster Schritt in diese Richtung. Außergerichtliche Schlichtungsverfahren. Also wie kann ich Menschen dazu bringen, ohne Anwalt sich gut zu einigen? Das war tatsächlich mein erster Schritt.
Du hast gerade eben gesagt, das war für dich eigentlich total selbstverständlich im Sinne von, das war klar, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. So, also diese Klarheit, dieses Bild als junger Mensch haben ja viele Menschen nicht. Also wodurch wurde dir das klar und wie war das auf einmal da oder war das so, du hast dich hingezogen gefühlt?
Ich wusste das immer schon. Meine Mutter sagt mir heute noch, du warst so klar in dieser Entscheidung, dass es keine andere Wahl gibt für dich. Es hätte noch die Wahl gegeben, Medizin zu studieren. Das wäre auch noch was, was ich glaube, gut zu mir gepasst hätte. Aber da hatte ich den Support aus dieser Familie nicht. Also ich glaube, wenn irgendjemand Arzt gewesen wäre, hätte er mich in diese Richtung geschubst. Aber ich habe dann gedacht, okay, mit Menschen arbeiten, Therapeutin werden, ist das, was erstmal für mich möglich ist zu tun. Ich meine, ich war auch gut in Mathe. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und hatte eine 1, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwas mit Zahlen zu machen. Und es ist übrigens auch bis heute so. Ja? Wenn ich heute in diesen Zahlen-Meetings mit unseren Investoren sitze, muss ich mich echt anstrengen. Mit Menschen, das fällt mir einfach leicht. Ich kann das fühlen. Ich wusste es immer.
Glaubst du, es gibt sowas wie eine Bestimmung?
Ja.
Ja? Glaubst du auch, es gibt einen Zusammenhang zwischen der persönlichen Bestimmung und einem erfüllten Leben?
Absolut.
Absolut.
Absolut. Ich glaube, du musst offen sein dafür, das zu spüren und dem dann auch nachzugehen. Also dich da auch zu trauen, diesen Weg dann zu gehen. Ja. Und es gab natürlich auch Momente so als Therapeutin, wo du schon denkst, boah, ist das anstrengend. Und es nimmt viel Energie von dir. Aber es gibt dir eben auf der anderen Seite auch total viel. Und ich glaube, das habe ich immer im Leben gesucht, dieses, ich kann was geben, Energie geben, aber ich bekomme eben auch ganz viel zurück. Und das geht mit Menschen eben besser als mit Zahlen, weißt du? Insofern hat das auch was mit dem Leben zu tun und ich bin ja, du kennst mich, immer dabei geblieben bis heute, geben mir Menschen die meiste Energie. Die Menschen spüren das, es ist so interessant. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, die Menschen können es sofort spüren, wenn sie mich treffen.
Du hast ja auch eine schön gebende Energie, finde ich. Also du gibst dir auch unglaublich viel.
Aber ich muss mich nicht anstrengen dafür. Ne? Wenn ich Menschen treffe, wo ich das Gefühl habe, das fällt sozusagen auf fruchtbaren Boden, passiert das ganz von alleine.
Da bist du jetzt in deiner Kraft.
Da bin ich total in meiner Kraft. Und jetzt habe ich aber immer mehr das Gefühl, es fühlt sich unglaublich schön an, dass es immer mehr Menschen sofort spüren und dann sozusagen sich neben mich setzen und mit mir sprechen wollen. Ich habe es gestern gerade wieder erlebt auf der Wiesn, weißt du. Mitten im Trubel habe ich so ein tiefes Gespräch mit einer unglaublich netten Frau geführt. Und das beseelt mich total. Deswegen gehört schon auch zu meinem Leben dazu.
Wow, also Beziehungen sind dir auf einer Skala von 1 bis 10?
10,5.
Wow, ist das schön. Ja, spürt man. Also auch jetzt hier im Gespräch, das ist also großartig, wie viel da Energie und auch Liebe ist. Ja? Total. Du hast ja ganz viel Liebe für Menschen. Total. Ja? Und du stehst ja Menschen immer so gegenüber und ich finde sozusagen dieses Gefühl von Embracing, also dass man von dir so umarmt wird, das ist ja einer deiner wirklich, ich nenne es mal Superkräften, die du hast.
Total, und es spielt gar keine Rolle, was das für eine Person ist.
Genau.
Ob es der Universitätsprofessor ist, den ich kennenlerne, weil er irgendwie ein tolles Projekt macht, oder ob es der Kellner ist, der dafür sorgt, dass ich irgendwie immer mein Wasser habe. Weißt du, das spielt keine Rolle.
Ja.
Und das spüren die Leute. Und deswegen ist es was total Lebensbegleitendes bei mir. Und es gibt mir meine Energie.
Ja. Vielleicht nochmal zurück auch für unsere Zuhörerinnen, die ja oft gerade am Anfang des Weges dastehen und sagen, was soll ich denn machen? So, ja. Was glaubst du, was gerade auch für junge Menschen oder Menschen, die einfach sozusagen nochmal einen Wechsel machen wollen, ja, im zweiten Schritt zu sagen, hey, irgendwie das, was ich bisher gemacht habe, war alles gut und ich habe viel erreicht, aber erfüllt mich nicht, das füllt mich nicht aus, das lässt nicht mein Herz höher schlagen. Was würdest du denen sozusagen zurufen wollen im Sinne von, du hattest dieses Bild schon immer, aber wie bekommt man denn dieses Bild?
Ja, das ist echt eine interessante Frage. Ich frage mich das oft, weil ich ja auch viel mit jungen Menschen spreche, die bei uns im Unternehmen anfangen. Wir bilden ja auch aus. Und es ist oft so eine Frage, wie finde ich eigentlich meine Begeisterung? Ich glaube, da komme ich ganz schnell zu diesem Wert Begeisterung. Du spürst ja, wenn dich was wirklich bewegt. Und es gibt Vernunftsentscheidungen, also wo kann ich viel verdienen, wo kann ich erfolgreich sein und wo kann ich glücklich sein. Und ich glaube, dass es heutzutage wahnsinnig viele junge Menschen gibt, die irgendwie so ein Bild hinterherjagen und sich gar nicht so richtig trauen, überhaupt mal in sich selbst reinzuhören, was macht mich denn eigentlich glücklich? Mhm. Und ich habe einen Neffen, der ist 22, mhm, und der macht gerade eine Erzieherausbildung. Weil er für sich festgestellt hat, ich arbeite gerne mit Kindern. Zeigt mir die jungen Männer, die heute sagen, es verändert sich vielleicht auch gerade so ein bisschen, ne? Mhm. Aber die heute sagen würden, Mensch, das ist mein Traumberuf. Oder gerade habe ich wieder mit jemandem gesprochen, der ist in den Vertrieb gegangen und sagt, mein Herz schlägt eigentlich für die Kunst, mhm, für Kunstgeschichte. Und wir dann lange dran gearbeitet haben, ich liebe ja Coaching, ne? Ich mache das ja total gerne. Und ich auch gesagt habe, lass uns doch mal überlegen, ob es nicht auch in dem Bereich irgendwas gibt, wo du eine Perspektive sehen kannst und wo du vielleicht glücklicher sein kannst. Mhm. Und darum geht's, glaube ich, dass man in all diesem Wust, den man heute an Informationen bekommt, manchmal gar nicht mehr hingucken kann, was bewegt mich eigentlich wirklich. Ich hatte Glück, weil ich wusste es irgendwie. Mhm. Aber ich gebe dir total recht, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind orientierungslos.
Aber ich habe jetzt zwei schöne Dinge gehört, die du sagst. Also erstmal, was resoniert mit mir wirklich? Mhm. So als Kriterium zu nehmen. Übrigens in meinem Buch, was ich gerade schreibe, Lebenssinn statt Lebenslauf kommt November raus. Und da geht's genau darum, um diese Resonanzübung. Also was resoniert mit mir? Mhm. Ja, an welcher Stelle fühle ich sozusagen genau diese Resonanz, dass ich eigentlich voll erfüllt bin? Ja, wann fühle ich mich wirklich wohl? Mit welchen Menschen fühle ich mich wohl? In welcher Situation fühle ich mich wohl? Dass man da viel stärker drauf achtet. Und das Zweite hast du gerade gesagt, dass ein Kriterium sein sollte, wann bin ich glücklich? So, ich finde es auch ein schönes Kriterium, weil man hat ja irgendwie sonst immer andere Kriterien. Leistungskriterien sind bei uns sozusagen ja gesellschaftlich total etabliert, ja, viel Geld verdienen. Dann natürlich das Thema, ist es sozial anerkannt, hat es was mit Status zu tun und so weiter und so fort. Das sind ja so Kriterien, das sind solche Codes, die haben wir uns irgendwann mal uns darauf geeinigt. Aber das Thema Glück ist in dieser Skala nicht enthalten. Warum glaubst du, dass Glück, ja, also wann fühle ich mich glücklich, dürfen wir überhaupt glücklich sein, Susan, warum glaubst du, dass Glück ein Kriterium ist, was einen viel höheren Stellenwert haben müsste?
Ich gebe dir total recht, Glück ist was glaube ich, nicht oft genug angeguckt wird. Mhm. Ich bemühe mich da sehr, mich zu disziplinieren und mich immer wieder zu fragen, hat mich das jetzt glücklich gemacht? Im Sinne von, hat mir das Energie gegeben? Mhm. Und fühle ich mich danach glücklicher, besser, stärker, mhm, bestätigt? Mhm. Und das hat ja viele Facetten. Mhm. Und ich glaube, es hat was mit Achtsamkeit, ist so ein Wort, das ist so wahnsinnig gestretched. Aber trotzdem glaube ich, mit sich selber da mal disziplinierter hinzugucken und zu sagen, was nimmt mir Energie und was gibt mir Energie? Da kommst du relativ schnell dahin. Mhm. Und dann gibt es irgendwie dieses Thema Glück. Und ich kriege das oft so von Freundinnen. Ich verschicke immer gerne Bilder von irgendwelchen Familienevents oder so. Und dann, wenn mir jemand sagt, du siehst auf diesem Bild so glücklich aus. Mhm. Das kann ich manchmal gar nicht sehen. Aber eine gute Freundin oder jemand, der das Bild gesehen hat, kann mir das dann sagen. Und das hat was mit deiner Aura zu tun, mit deiner Ausstrahlung. Mhm. Und das ist das, was ich unheimlich oft gespiegelt bekomme, dass ich eben offensichtlich eine Ausstrahlung habe, die andere Menschen in ihren Bann zieht, weil es sie glücklich macht. Mhm. Und weil ich ihnen Energie gebe und weil, mhm, ich irgendwie Themen habe, mit denen ich komme, ist natürlich auch komfortabel für mich, ja. Mhm. Weil ich kann in all meinem Interesse natürlich auch gute Fragen stellen und sagen, mhm, was tust du gerade? Was macht dich happy? Wo willst du hin? Wohin willst du dich entwickeln? Ich, mhm, bin manchmal froh, dass ich nicht über Slides und über KPIs sprechen muss die ganze Zeit. Mhm. Tue ich auch. Und natürlich gibt's immer Ziele, die man auch verfolgt. Aber der Nährboden ist sozusagen ja erstmal die Persönlichkeit und das Glück, mhm, was ich habe. Und ich kann jeden Tag aufstehen und sagen, ich bin gesund, die, mhm, Sonne scheint, ich kann rausgehen, mhm, und ich kann es mir schön machen. Und das ist eine echte Kunst. Mhm. Das können nicht alle, mhm, aber man kann das, glaube ich, wirklich trainieren. Und ich hoffe, oder ich bin sicher, in deinem Buch wird das vorkommen. Mhm. Wie wichtig ist unser Lebenslauf dafür? Mhm. Habe ich jemals meinen Lebenslauf geplant? Nein. Kann ich heute im Nachhinein einen roten Faden sehen? Ja. Mhm. Und mich fragen immer die Leute, wie bist du da hingekommen, wo du, mhm, heute bist? Ich sage, ich habe einfach die Dinge gemacht, von denen ich dachte, sie sind jetzt an der Reihe und ich muss sie jetzt tun.
Also du bist vom Sinn ausgegangen, ja, nicht vom Lebenslauf, nicht von der Planung.
Ich bin, genau, vom Sinn ausgegangen.
Du bist vom Sinn ausgegangen.
Und heute liest sich mein Lebenslauf total selbstverständlich und klar. Mhm. Mir war das nicht klar. Mhm. Und heute kann ich es viel besser verstehen und es hat einen roten Faden gehabt. Mhm. Ja. Oder hat es immer noch? Und das ist so interessant, dieses Kleben an diesem Lebenslauf. Und wie sieht mein CV aus? Ja, ich habe so viele Lebensläufe gesehen in meinem Leben, weil ich habe ja dieses ganze HR-Thema so lange gemacht. Ich gucke mir die heute ehrlich gesagt gar nicht mehr an. Ich will die Menschen kennenlernen.
Die sind unglaublich austauschbar, oder?
Ja, total.
Findest du nicht, dass wir auch sozusagen irgendwie ein Spiel spielen miteinander, wo wir Lebensläufe beschönigen, ja, und die so aufpolieren, dass sie eigentlich an Aussage komplett verloren haben?
Absolut. Deswegen, ich gucke sie mir gar nicht mehr an. Dann werden die ja mal hingelegt und dann sagt man, hier, guck mal. Ich sage, nee, mach mir einen Termin. Ich möchte mit der Person sprechen. Und ich glaube, ich kann nach, ich sage jetzt nicht nach 2 Minuten, aber nach 30 Minuten gutem Gespräch kann ich relativ gut einschätzen, ob diese Person in unsere Kultur passt oder nicht. Und ob diese Person eine Stärke mitbringt, von der ich glaube, dass sie bei uns weiter wachsen kann. Weil darum geht's am Ende.
Hochinteressant. Ich würde gerne nochmal auf das Thema zurück, dass du gesagt hast, manchmal sitze ich da und coache Menschen, ja, also auch in ihrem Lebenslauf oder in ihrer Karriereplanung oder in der Entscheidung für den nächsten Schritt. Und wie ist es denn dann, wenn du entdeckst, dass jemand eigentlich sein Herz für Kunst schlägt und er sozusagen gerade Vertrieb macht? Jetzt hast du ja auch 2 Herzen in deiner Brust. Also auf der einen Seite, ja, will Occhio erfolgreich sein. Wir wollen sozusagen großartige Menschen haben, die von dieser Marke begeistert sind und mehr andere Menschen inspirieren. Und dann sitzt sie vielleicht sogar ein sehr feiner Mensch gegenüber und der sagt dir dann und ihr arbeitet so raus, ja, aber eigentlich ist es Kunst. Welchen Weg folgst du dann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, den Menschen den richtigen Platz zu geben. Und wenn ich feststellen würde, dieser Platz ist jetzt gerade nicht mehr bei uns, würde ich immer dem Menschen den Vorrang geben.
Wow.
Tatsächlich, habe ich auch schon oft gemacht. Das können, glaube ich, viele Mitarbeiter bestätigen, weil dann gucke ich auf die Person und sage, okay, für dich ist das jetzt der richtige Schritt. Der ist vielleicht jetzt gerade nicht bei uns. Aber weißt du, Peter, so viele Menschen, und du weißt es, sind wieder zurückgekommen, weil sie erstmal was anderes gemacht haben, waren 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre irgendwo anders, haben den nächsten Schritt irgendwo anders gemacht und sind dann wieder zurückgekommen. Das erlebe ich permanent, weil wir kommen ja noch zum Thema Unternehmenskultur, weil das eine ist ja, was lernst du in einem Unternehmen an Skills? Und das nächste ist, wie habe ich mich da gefühlt? Und es gibt ganz viele Leute, die haben dann was Neues gelernt, aber dann irgendwann wollen sie wieder zurück. Weil die Unternehmenskultur das ist, was die Menschen am Ende bindet an ein Unternehmen, an eine Marke. Und deswegen würde ich immer sagen, okay, wenn das jetzt dein Schritt ist, dann mach das. Und was ich immer mache, ist, Leuten, denen wir absagen, mit denen ein kleines Coaching zu machen, zu gucken, was könnte dein nächster Schritt sein. Und dann verbinde ich die mit meinem Netzwerk. Das war dieser Vertriebs- und Kunstfall. Hab gesagt, pass auf, ich habe ein Netzwerk, da würde ich dich gerne verbinden. Ich würde dir das und das empfehlen, mach das als nächsten Schritt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in 4 Jahren irgendwann wieder, weil du dann was anderes gemacht hast. Weißt du, es gibt so viele Facetten oder Auszubildende, die bei uns gelernt haben, wo ich ganz klar gucke, haben die eine Zukunft bei uns? Die werden immer mit Handkuss genommen, weil Talente zu finden ist nicht so einfach. Aber auch da ist manchmal die richtige Entscheidung zu sagen, du gehst erstmal studieren. Oder du machst das berufsbegleitend. Habe ich tolle Beispiele. Aber nicht immer erst kurzfristig zu gucken, ist diese Person jetzt nützlich fürs Unternehmen, sondern zu gucken, was ist der beste nächste Schritt für diesen Menschen.
Glaubst du, das kommt oft vor?
Was?
Das, wie du es machst?
Nein.
Nein, ich glaube nicht.
Die Leute sind immer total überrascht, dass ich mir überhaupt die Zeit dafür nehme, nochmal mit denen zu sprechen, dass wir das etabliert haben bei uns im HR, dass da jemand kommt, der sagt, erzähl doch nochmal, warum gehst du jetzt? Es kommt ja immer vor, Leute kündigen, da gibt es nochmal ein Gespräch. Und ich will immer, dass es gut zu Ende geht, weil es ist ein doofer Spruch, aber du triffst dich immer wieder im Leben. Und wenn du dir dann in die Augen gucken kannst und kannst sagen, schau, wir sind richtig gut auseinandergegangen und ich bin so wertvoll als Mensch, dass wir uns immer wieder treffen können. Darum geht's. Auf all unseren Feiern, du weißt es doch, kommen unsere ganzen ehemaligen Mitarbeiter kommen immer wieder da wieder zu uns und sagen, das ist ein Stück meiner Familie geworden. Und darum geht's, glaube ich, dieses Vertrauen. Und es bindet die Leute in heutigen Zeiten, wo wir sowieso knapp sind mit guten Menschen, finde ich, ist das ein unglaublich wichtiges Asset für ein Unternehmen.
Wir halten das mal fest, dass Beziehung einer der tragendsten Themen ist, um eigentlich eine Wertschöpfung überhaupt zu schaffen. So, wir packen es einen Moment, weil wir waren eben noch bei dir in Köln.
Ach ja, stimmt.
Wir saßen in der Praxis. Du hast gesagt, das, was du da erlebt hast, über 10 Jahre hast du das gemacht, habe ich das richtig?
10 Jahre hatte ich die Praxis.
Also war auch ein gutes Trainingsfeld.
Absolut.
Da ging ja ein und aus
klar. Menschen, Eltern, Kinder,
Körperarbeit. Schwierigste Arbeit, ja. Wie hast du es geschafft? Ich meine, jeder, der sozusagen in diesem Bereich tätig ist, kann sich vorstellen, ja, wie intensiv das ist. Mhm. Wie bist du da abends nach Hause gekommen? Warst du da sozusagen ausgelaugt, K.O.? Oder wie bist du da rausgegangen im Sinne von, welcher Teil hat dich sozusagen 10 Jahre das machen lassen?
Also körperlich ist das super anstrengende Arbeit. Ne? Ich habe 4 Körpertherapien mit schwerst mehrfach behinderten Kindern gemacht. Und da weißt du, was du abends gemacht hast. Ne? Also wirklich so mit Rumrollen und Hochheben und Essen und Trinken und so weiter. Und ich glaube, ich habe es immer gut hingekriegt, auch da Energie rauszuholen. Also zum einen Eltern, die dankbar waren, dass da jemand ist, der sich kümmert, der sich in deine Familie einfühlt und der versteht, was es heißt, ein behindertes Kind zu haben. Mhm. Macht dich ja auf der anderen Seite auch dankbar, wenn du dann selber gesunde Kinder hast. Ja?
Absolut.
Bin ich extrem dankbar dafür. Mhm. Da hatte ich auch Ängste, als ich schwanger war. Mhm. Und ich hatte Mitarbeiter in der Praxis, da habe ich das erste Mal geübt, Führung. Also was heißt es, Mitarbeiter zu führen in dem Bereich, die sich ja auch alle sehr anstrengen mussten dafür. Und wir ein gutes Team gebaut haben, meine Partnerin und ich. Also es war viel Teamwork, wie arbeite ich mit Partnern zusammen. Mhm. Weißt du, es gibt ja immer so, im Grunde ist die Zelle immer die gleiche. Du musst das Gleiche tun, du musst Menschen motivieren, du musst denen erklären, was ist unser Ansatz, wo wollen wir hin. Mhm. Ich glaube, da habe ich einfach meine ersten Erfahrungen damit gesammelt. Mit den Kunden vielleicht in dem Laden von meiner Mutter und mit dem Thema Führung dann in dieser Praxis. Mhm. Dann habe ich irgendwann eben, wie gesagt, gedacht, ich muss jetzt was anderes tun, ich muss jetzt mit Erwachsenen arbeiten und Kommunikation war mir eben auch immer so wichtig, deswegen diese Mediationsausbildung, was für Tools nutze ich, um Menschen abzuholen und dazu zu bringen, wieder besser miteinander zu kommunizieren, weil du weißt ja, Leute, die sich streiten, leben einfach in total unterschiedlichen Filmen und du hast das Gefühl, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts mehr zu tun und das ist ja eine echte Kunst, des Pudels Kern zu finden, so hat unser Ausbilder das damals immer genannt, rauszufinden, woran liegt es eigentlich wirklich. Und Peter, ich muss es dir, glaube ich, nicht erzählen, aber eigentlich in allen Fällen geht es um Wertschätzung, fehlende Wertschätzung. Hm. So fangen Konflikte an. Die werden unter den Teppich gekehrt, die werden nicht weiterverfolgt und dann irgendwann ist der Ärger so groß. Hm. Und da habe ich viel gelernt, über die Art und Weise, wie man mit Menschen sprechen kann, um wirklich die richtigen Fragen zu stellen und um dahin zu kommen, worum geht es eigentlich wirklich? Mhm. So, das war der nächste Schritt. Und dann habe ich eine Firma gegründet mit einer Partnerin zusammen und wir haben Konfliktvermeidungsworkshops gemacht. Sehr viel in institutionellen Einrichtungen wie in Behörden zum Beispiel, weil da wird so viel gestritten. Also ums Prinzip. Und da habe ich lange Jahre auch noch mal wieder 8 Jahre eine Firma gehabt und wir haben eben, sind von Ort zu Ort gereist, was ich ja auch gerne mag und haben eben Seminare gegeben. In diesem
Fall, also du warst wieder auf Reisen?
Ich war wieder auf Reisen mit meiner Partnerin zusammen.
Wie alt warst du da?
Das habe ich gemacht von Ende 20 bis Ende 30. Mhm. Ja. Und da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt über Teams, über Teamdynamiken. Und wie arbeiten Menschen zusammen und wie können wir Menschen besser machen im Sinne von, wie arbeiten wir zusammen und effizienter zusammen und auch glücklicher zusammen. Das war echt cool. Und dann habe ich gedacht, das muss ich irgendwie noch mal besser verstehen und habe dann noch mal 2 Jahre lang eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Berufsbegleitend, das habe ich dann immer in so Wochenblöcken gemacht. Und da habe ich, glaube ich, am allermeisten von mir selber gelernt, weil wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, dann musst du durch all deine Untiefen gehen und lernst einfach jedes Fettnäpfchen kennen, was du so hast in deinem Leben.
Deine eigene Schatten.
Deine Schatten, all das, was dich daran hindert, wirklich auch die richtigen Fragen zu stellen, weil du ein bisschen Angst hast, da auch selber hinzugehen. Du musst dich mit deiner eigenen Geschichte auseinandersetzen, du musst dich mit deinen eigenen dunklen Feldern auseinandersetzen. Ich hatte einen großartigen Ausbilder hier in München, da lebte ich schon.
Welche Frage hat dich damals begleitet?
Erstens, was treibt mich an? Mhm. Also warum will ich das eigentlich? Will ich immer nur, dass die anderen mich toll finden? Oder will ich eigentlich, wie du gerade gesagt hast, soziale Anerkennung haben? Mhm. Oder geht es mir wirklich um den Kern zu finden und diesen Menschen weiterzubringen? Mhm. Da habe ich schon auch echt gekämpft mit mir. Da habe ich auch viele Tränen drüber vergossen, weil jeder hat seine Geschichte. Und ich habe auch meine Geschichte, eine anstrengende Familiengeschichte. Die habe ich da aufgearbeitet. Also ich brauchte dann keine Psychotherapie mehr, sondern ich habe eben eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich glaube, das hat mich sozusagen aufs nächste Level gebracht. Mhm. Und das kann ich heute sehen. Ne? Es geht nicht mehr
Ich glaube, man kann, wenn man nicht seine eigenen Schatten anschaut, kommt man an einer Stelle nicht weiter. Da kannst du dahinter stecken an Skills, was du willst.
Ja.
Ja, ja. Das bleibt die Grenze. Also du kannst nur durch deine eigenen Schatten transformieren.
Ich habe viele Menschen gesehen in dieser Coaching-Ausbildung, die dann irgendwann das Handtuch geworfen haben, weil sie da nicht hin wollten.
Mhm.
Und die auch eine Grenze gezogen haben und gesagt haben, dann musst du eine Therapie machen, um das für dich zu klären.
Mhm.
Oder du bist eben durchgegangen und ich hab's dann eben bis zu Ende gebracht. Und ich bin da total stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Weil ich hatte auch so Momente, wo ich dachte, nee, jetzt packe ich meinen Koffer und jetzt gehe ich.
Mhm.
Ich habe schon Kinder, ich habe schon eine Firma. Warum muss ich das eigentlich alles machen? Aber irgendwie gab es auch da so einen Motor, der gesagt hat, um mit Menschen weiterzukommen, muss ich diesen Weg noch gehen. Und diese Steine, die da unter dem Teppich liegen, die muss ich auch noch rausholen und muss die quasi einmal angucken und dann zur Seite legen.
Glaubst du nicht, dass sozusagen heutzutage die moderne Auffassung von Leadership unbedingt zu einem Programm dazu müsste?
Ja, absolut.
Also ich glaube sozusagen, es machen eigentlich viel zu wenige.
Ja, bin ich absolut der Meinung. Wir haben darüber auch schon geredet. Ich glaube, es müsste ganz anders verankert sein.
Mhm.
Also das ist einfach ein großes Thema, wo jeder immer denkt, das passiert dann schon irgendwie und dann coachen wir die ein bisschen. Aber ich bin ja selber immer wieder mit der Frage beschäftigt, was brauche ich als Persönlichkeit? Was muss ich mitbringen als Persönlichkeit? Und was kann ich dann ausbilden, um eine gute Führungskraft zu werden?
Mhm.
Und du weißt, Werte spielen da für mich eine ganz große Rolle. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Menschen, die sind von ihrer Prädisposition nicht die richtigen dafür.
Mhm.
Und es ist super, wenn sie es sagen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, ich möchte kein Team führen.
Mhm.
Aber es gibt auch eben Menschen, die haben die Anlage, aber die müssen dann entwickelt werden.
Mhm.
Persönlichkeitsentwicklung ist eben...
Persönlichkeitsentwicklung ist ein wunderbares Stichwort. Das heißt, also du hast eigentlich einen wunderbaren, eine Veredelung erfahren durch diese Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Die du genau zu deinem Moment gemacht hast, wo du auch ein Stück weit schon gereift warst. Du hast also schon Lebenserfahrung gesammelt und hast selber für dich gespürt, da gibt es aber doch einen Bereich, der, wenn er transformiert ist, viel mehr freisetzt. Was war die Veränderung danach? Also was war sozusagen der Gewinn, durch dieses Tal hindurch zu gehen? Per aspera et astra heißt ja, über die Steine zu den Sternen. Was war der steinige Weg? Darüber haben wir gerade gesprochen gehabt. Aber was waren dann die Sterne? Was hast du dafür erhalten? Für den Mut sozusagen, die Sachen sich anzuschauen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Also auch alles, was damit einhergeht. Da geht ja sozusagen Frustration einher, Trauer, Wut etc. Die sind ja alle da auf einmal. Ja, aber was sind die Sterne dahinter?
Das würde ich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Zum einen, glaube ich, ist ein Stern, dass ich viel besser in der Lage war, meinen Kindern mitzugeben, was ich gelernt habe. Und habe großartige Jungs erzogen, die kommunizieren können und die tolle Partnerschaften haben und auf Augenhöhe mit Menschen sprechen können und Sachen ansprechen. Unglaublich. Ganz anders als ich in dem Alter. Weißt du, die gucken hin. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, ich habe einfach viel Klarheit mit mir selber. Man macht nicht immer alles richtig, ist ja total klar. Und manchmal ist der Weg auch nicht richtig und muss nochmal umkehren und nochmal wieder von vorne anfangen. Aber ich glaube, ich bin mit mir total klar, wie ich dahin komme, wo ich gerne hin möchte, wie ich in die Tiefe komme. Ich bin überhaupt nicht interessiert an oberflächlichem Gespräch. Klar, ich kann auch Smalltalk, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Ich will dahin, wo ich den Menschen wirklich kennenlerne. Und das ist das, was ich heute, das gehört einfach zu meinem Handwerkszeug. Ich kann das einfach. Und das habe ich eben gelernt. Und dann habe ich die Chance bekommen mit Occhio, da war ich dann 35, als ich Axel kennengelernt habe, mit Occhio das sozusagen nochmal von Anbeginn mit zu begleiten.
Mhm.
Eine Firma, die gerade entsteht. Als ich Axel kennengelernt habe, hat er Occhio ja schon gegründet gehabt. Ein begnadeter Designer und es gab 8 Leute, die saßen in einem Büro in der Steinstraße. Und da bin ich dazugekommen. Weißt du? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist ein riesengroßes Feld. Und dann haben wir das zusammen gebaut. Wir haben es zusammen gelebt, wir haben es zusammen gemacht. Ich habe einfach mitgemacht. Ich habe mir telefoniert, ich habe mir alles angeschaut und dann ist es irgendwie, ich habe HR gemacht am Anfang, habe Leute eingestellt, konnte das Team aufbauen, konnte die richtigen Leute finden, konnte mit dir arbeiten zum Thema Werte. Ich weiß es noch genau. Weißt du, du kamst als erstes mit den Werten zu uns und da hatte ich das Thema noch gar nicht auf dem Schirm. Da habe ich gedacht, Apple hat Werte, Audi hat Werte, sind wir nicht viel zu klein dafür?
Erzähle ich wozu übrigens brauchen auch, wir Werte?
Wozu brauchen wir das? Das werde ich nie vergessen und das erzähle ich heute auch in meinem Onboarding immer noch. Mhm. Weil wir hatten einen Store in Köln, Leute, die 600 Kilometer entfernt waren und du hast gesagt, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Werte. Mhm. Und die müssen ja auch wissen, was sie dort in Köln jetzt tun. Mhm. Und so hat es angefangen und dann haben wir damit gearbeitet. Das hat auch nochmal viel dazu beigetragen, dass ich nochmal besser verstanden habe, was treibt Menschen, was gibt Menschen Orientierung und was gibt Menschen Vertrauen. Mhm.
Wunderbar, wir sind auf einmal in München, wir sind auf einmal bei Occhio. Ja. Ich klebe dir an den Lippen, wie immer, Susanne. Es ist so wunderbar, mit dir zu reden, das ist großartig. Ja, und jetzt sind wir bei den Werten. Die Entwicklungsreise von Occhio hast du stark mitbegleitet, als auch ich. Wir kamen von immer unterschiedlichen Seiten, wir hatten einen großen gemeinsamen Nenner. Mhm. Der große gemeinsame Nenner ist erstmal, Beziehungsorientierung ist ein Wertbaustein.
Ja.
Empathie gehört dazu, zur Führung. Gute Führung braucht Empathie. Empathie ist für uns das Verständnis, im Du zu sein. Also erst zuhören, bevor man selber verstanden werden möchte. Und in den vielen Situationen, wo es dann auch eng war, weil ich meine, dieses Unternehmen ist ja rasant gewachsen. Das hat ja einen kometenhaften, die letzten 20 Jahre, einen kometenhaften Weg hingelegt. Es ist die jüngste Luxusmarke in Europa. Jeder hat auf Occhio geschaut. Immer wenn ich bei anderen Unternehmen beraten darf und ich sehe sozusagen so Raw Models als Marken an der Wand hängen, dann hängt da immer Occhio. So. Jetzt weiß ich ja sozusagen auch, wie dieser Weg war und dass diese Marke, dieses Unternehmen, die Organisation nicht irgendwie über Nacht gewachsen ist, sondern dass es da viele, viele Entwicklungsschritte gab. So, und einer davon sind eben Werte. Was als Werte kam und wir über Werte gesprochen haben und uns klar gemacht hat, dass Werte die Wertschöpfung eigentlich prägen, von einem abstrakten Modell zu einer gelebten Kultur. Susanne, was ist damals da passiert bei dir und ab welchem Moment hast du verstanden, dass Werte nicht irgendwie ein paar Worte sind, sondern in sich so viel Substanz tragen, so viel Bedeutung tragen, dass man damit eine Organisation führen kann?
Das kann ich dir genau sagen. Also ich fand ja den Anfang schon spannend, dass es ja erstmal darum ging, sozusagen Axels DNA auszuspeichern und zu sagen, was ist es denn eigentlich? Weil am Ende, es kommt alles durch die Produkte. Ohne die Produkte gäbe es das alles nicht, ja? Ich glaube, das muss man immer mal vorantreiben und sagen, okay, Produkte sind unsere Basis. Aber wenn du dann darum eine Organisation bauen willst, die sozusagen dafür sorgt, so erfolgreich zu sein, du, ich habe manchmal selber da gesessen und konnte es gar nicht glauben und habe mich gefragt, wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen, ja? Wie du sagst, ich erlebe das ja ständig da draußen in der Welt, dass die Menschen uns als Benchmark sehen und sagen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und ich habe es, glaube ich, das erste Mal verstanden. Wir hatten ja ihr habt einen Workshop gemacht, also damals die vier, ich sag mal, ihr wart ja das Führungsteam, da war ich im HR, da war ich noch gar nicht so nah dran. Ich war beim Team sozusagen und dann seid ihr wiedergekommen, habt uns diese Werte, die Kernwerte vorgestellt. Wir haben noch lange darüber gesprochen, was ist der Metawert, also was ist für ein Gefühl, was wir eigentlich spüren. Mhm. So kam es ja dann am Ende zu diesem Thema Begeisterung. Mhm. Und dann weiß ich noch, wir waren damals 35 Leute, das war die ganze Firma und wir sind dann zum Chiemsee gefahren in so eine Jugendherberge, du erinnerst dich?
Ja.
Und wir haben einen Workshop gemacht zum Thema Werte. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, ihr habt
Nils
uns dann...
Holger Moormann,
Nils
oder?
Holger Berge. Von Nils Holger Moormann und ihr habt uns dann viele Aufgaben gegeben und uns auf so eine Reise geschickt, sozusagen über die Werte zu reflektieren. Ja. Und ich weiß noch, wir waren in Gruppen. Ich hatte so 5 Leute aus dem Supply Chain und Customer Care, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich war immer sehr auf Augenhöhe mit denen unterwegs. Bis heute übrigens, ich kenne die alle noch. Und dann sind wir rumgelaufen mit so einer Polaroid-Kamera.
Haben Bilder gemacht
und haben uns überlegt, was ist in der Natur intelligent? Was ist einzigartig? Was bedeutet Qualität? Ja? Und wir haben es quasi auf so eine Ebene runtergeholt, weil es war ja immer total wichtig, da waren wir uns auch immer einig, das sollen nicht irgendwelche Worte sein, die auf irgendeinem Slide stehen, sondern wir wollen, dass die Mitarbeiter aus diesem Workshop rausgehen und das Gefühl haben, ich weiß jetzt, was ich morgen damit in meinem Team anders machen kann.
Genau.
Und da hat sich das für mich total erschlossen. Dieser Workshop war großartig, weil ich für mich gemerkt habe, was bedeutet Einzigartigkeit für mich? Was bedeutet Qualität? Heute haben wir ja Exzellenz, wir haben das ja dann später nochmal gemacht, aber Intelligenz hat uns immer begleitet und Einzigartigkeit hat immer wieder neue Schattierungen bekommen. Für mich war Einzigartigkeit immer das Thema Team und Beziehungsorientierung. Das war ja auch einer unserer Deskriptoren. Und insgesamt über allem bis heute steht die Begeisterung. Und das ist das, was ich am meisten in die Welt trage heute.
Toll.
Und ich habe ja die Chance, Gott sei Dank, in so vielen verschiedenen Gremien und immer gefragt werde, kannst du das mal erzählen? Kannst du mal sagen, wie ihr das gemacht habt? Und am Ende geht es um das Gefühl, was wir intern erzeugen bei den Mitarbeitern, die stolz sind darauf, mit uns zu arbeiten und eine Orientierung zu haben und stolz auf die Produkte, die ich ja anfassen kann. Es ist keine Software, es ist was zum Anfassen. Und auch da draußen bei unseren Kunden. Und es ist ja bis heute so, ich sag's ja immer, wenn Axel auf einen Kunden trifft, der ihm sagt, du hast mein Leben verändert mit deinem Licht, dann berührt ihn das immer noch so sehr, weil das ist sozusagen ja sein großer Sinn dahinter.
Absolut.
Ja. Und das berührt uns alle.
Ja, ja, wunderbar. Also es war in der Tat so, wir sind damals zu dritt. Und es war wieder so einer der Momente, ähnlich wie damals bei dem Katalog. Ja. So, was brauchen Sie? Ich brauche einen Katalog. Nein, Sie brauchen eine Marke. Und dann habe ich angefangen, über Werte zu sprechen. Und Axel ist also jemand, der am Anfang sozusagen vehemente Dinge erstmal ablehnt, wenn er sie nicht sofort versteht. Also wenn sie nicht offenkundig sind, warum sie jetzt beitragen sollen. Aber dann, wenn er es verstanden hat, einer der großartigsten Umsetzer. Und das ist etwas, was ich sehr an ihm schätze, ist diese treibende Kraft und das Streben sozusagen nach wahrer Exzellenz, und zwar holistisch, ganzheitlich. Wie du gerade gesagt hast, eigentlich begann alles beim ersten Produkt und bei der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Und diese Beobachtung, also man kann übrigens nichts entwickeln so von außen und sagen, oh, ihr habt jetzt mal diese Werte, sondern es muss sich aus diesem Wesen des Unternehmens entwickeln. Und weil das Wesen des Unternehmens geprägt ist, in diesem Fall vom Unternehmer selbst, ja, und von den ersten Menschen und von den ersten Partnern, die Händler, die ja zu Partnern geworden sind und sehr, sehr eng mit uns verzahnt sind. Das ist ja eine echte Familie, das ist eine Your Family, die da geprägt worden ist. Aber dieses Wesen so zu ergründen, dass wir nicht nur die Produktdimension anschauen, sondern eben auch die handelnden Menschen, deren Werte anschauen und natürlich auch uns anschauen, wie die Kommunikation heutzutage geartet ist. Wir nennen das ja Inhalt, Form und Haltung. Inhalt steht ja für das gute Produkt, das relevante Produkt, für die relevante Innovation. Form steht für die gute Kommunikation und die Marke und die Codierung. Und da kommt eben sozusagen schon die Haltung. Und die Haltung prägt eigentlich alles, nämlich die gesamte Wertschöpfung. Und da sind wir bei der Führung und bei der prägenden Kultur, die aus der Führung heraus auch geprägt und geschaffen wird. Axel ist für mich jemand, der dieses holistische Konstrukt absolut verstanden hat und das wirklich mit einer unglaublichen Hingabe, mit sehr viel Unzufriedenheit, wenn es nicht perfekt war, getrieben hat. Jetzt haben wir ja nicht Perfektion drin stehen, sondern heutzutage Exzellenz. Wenn du heute auf die Werte mit mir schaust und sagst, was haben sie eigentlich, zu was haben sie geführt, welche Kultur haben wir eigentlich damit geschaffen und welcher Wert wird heute ganz besonders noch beherzt und gelebt und auch danach entschieden und bei welchem Wert würdest du sagen, haben wir auch verloren? Also in unserem Vorgespräch hast du vorhin gesagt, dass wenn man eine schöne Kultur hat, ist es wie eine gute Gesundheit. Sie scheint so selbstverständlich und erst wenn was abhanden kommt, wird einem klar, was man eigentlich besessen hat.
Ja, absolut. Ich glaube, dass ich mir heute noch mal viel mehr darüber bewusst bin. Unternehmenskultur, wir konnten sie halt bauen von Anfang an. Deswegen war sie so selbstverständlich da. Ich finde es ein gutes Beispiel mit der Gesundheit, oder?
Wunderbar.
Wir müssten jeden Tag aufstehen und sagen, ich bin gesund, es geht mir gut. Tun wir ja auch nicht immer. Und die Unternehmenskultur ist ganz ähnlich, weil es fällt dir dann auf, wenn sie sich verändert. Und ich merke Also zum einen merke ich, dass es natürlich, es gibt viel Fluktuation in Unternehmen. Wir haben Menschen, die uns verlassen haben, die auch wiedergekommen sind. Aber immer mehr kommt es vor, dass mich Menschen heute irgendwie anfunken und sagen, können wir nochmal über das Thema Unternehmenskultur sprechen? Weil was ihr da gemacht habt, ist sehr besonders. Und wir haben uns da immer alle wiedergefunden und so wohlgefühlt. Und du hast ja gerade schon gesagt, es hat ja so einen Family-Charakter immer gehabt, ja. Geprägt von wirklichem Interesse. Ich glaube, von Kommunikation auf Augenhöhe. Und gemeinsam. Weißt du, in gemeinsam rausfinden, wer hat welche Stärken, wer kann was besonders gut und wir tun das gemeinsam. Stolz sein auf das, was wir da tun. Und ich bin heute auch total stolz darauf, weil ich glaube, dass die Unternehmenskultur unglaublich dazu beigetragen hat, dass wir so erfolgreich sind. Und eben auch in Blick auf unsere Partner. Da sind 420 Fachhandelspartner da draußen. Da steht natürlich immer Axels Name auf diesen Produkten und die kennen seine Perfektion, die kennen seinen unbedingten Willen zur Exzellenz. Qualität hat uns ja irgendwann nicht mehr gereicht. Wir haben gesagt, Qualität kann jeder, wir wollen noch einen Schritt weitergehen.
Wir hatten es ja damals genannt, gute Qualität, und mit guter Qualität haben wir ja gemeint, dass Lichtqualität Lebensqualität bedeutet. Das war ja die Definition, die Bedeutungsebene von Qualität. Aber was es auch gemeint hat, war damals noch das Thema gutes Design, aber auch verkäufliches Design. Weil es gibt ja sozusagen gerade im Bereich Interior Design wahnsinnig viel Kreativität. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sozusagen dieses Design auch ein verkaufbares ist.
Deswegen sind wir, glaube ich, eben für unsere Partner auch so wichtig, weil wir denen Produkte geben, mit denen sie sozusagen am Markt ein gutes Geschäft machen können und ihre Kunden glücklich machen können. Und das ist, glaube ich, die Grundlage dessen, warum sie eben uns als Familie, heute würde ich es vielleicht eher Community nennen, weil es doch viel geworden ist und international geworden ist. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es sozusagen diese Leitfigur gibt, dass es da einen Designer gibt, der unbedingt diese Produkte auf höchster Qualitätsebene irgendwie kreieren möchte und auf der anderen Seite aber auch den Willen, dass wir tolle Events mit den Partnern machen, dass wir sie kennen, dass wir Kleinigkeiten, irgendwo heiratet jemand, wir schicken ein Geschenk, ja, irgendwo wird ein Baby geboren.
Beziehungsorientierung.
Da ist die Beziehungsorientierung total wichtig. Und Axel hat, das ist ja auch eins der Erfolgshintergründe, Axel hat immer den Markt gefragt und die Kunden gefragt, was braucht ihr eigentlich? Hat ja nie irgendwas ins Blaue designt, sondern hat immer am Markt, deswegen gibt es ja auch die Lichtgalerie, immer gefragt, was ist für euch hilfreich? Was könnt ihr gut verkaufen? Und dann gibt's eben noch eine Außenleuchte oder noch eine Bettleuchte oder sowas. Und alles in höchster Qualität. Und ich glaube, diese ganze Synergie hat dazu geführt, dass wir eben so eine besondere Alleinstellung am Markt uns erarbeiten konnten. Und wir dafür gesorgt haben, dass unsere Kunden eng mit uns verbunden sind. Und irgendwie klappt das intern, hat es gut geklappt und extern. Und ja, Zeiten ändern sich. Und du hast mich vorhin gefragt, wo glaubst du, haben wir auch nachgelassen oder wo könnte man sich vorstellen, steckt nochmal wieder mehr Potenzial drin? Und ich denke, intelligent ist unser Produktportfolio immer. Wir würden nie was machen, was nicht intelligent ist. Und Exzellenz steht sowieso für uns, gibt es nicht zu diskutieren. Es muss exzellent sein. Klar gibt es ja heute auch Diskussionen darüber, was ist verkäuflich, wie ist es mit der Marge, wie ist es mit der Logistik und so weiter. Aber wir bemühen uns da, glaube ich, wirklich in großem Maße. Woran man immer wieder drehen kann, ist die Einzigartigkeit und auch diese Kombination von Beziehungsorientierung und Leistungsorientierung. Das hat sich, glaube ich, im Unternehmen, also wir sind ja selber raus aus dem operativen Geschäft. Wir haben Investoren an Bord, die uns sehr unterstützen. Aber natürlich geht dann so ein Stück Orientierung verloren. Ja, da gibt's eben jetzt nicht mehr einen Axel und eine Susanne, die immer da sind, so ein bisschen wie Eltern in so einem System. So komme ich mir manchmal vor. Weißt du, so dass man, da sieht man diese Menschen, damit kann ich mich identifizieren, dann habe ich eine Klarheit und eine Orientierung und du weißt, dass Axel immer sehr klar war in all diesen Themen und wir eine gute Synergie gegeben haben im Sinne von, ich habe mich um die Menschen gekümmert und habe dafür gesorgt, dass alle sozusagen beisammen bleiben. Und an diesem Thema Einzigartigkeit, da würde ich sagen, haben wir schon ein paar Federn gelassen in letzter Zeit. Das spüre ich. Weil wir sind weniger im Unternehmen, das höre ich auch, kriege ich auch immer wieder gespiegelt, dass man das wahrnimmt. Wir haben ein gutes Management-Team, aber es ist nicht mehr so persönlich. Was ich dann sofort merke, ist, dass die Begeisterung, dieses Gefühl, was uns alle so trägt, ja, dass die untergeht. Das ist einfach so. Wir haben das ja auch überprüft. Wir gucken immer wieder, wie ist unser Wert der Zufriedenheit der Unternehmung insgesamt und der Mitarbeiter. Und es hat gelitten. Mhm. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich das höre. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es das gibt in der Welt, dass man dann irgendwann sagt, das Unternehmen muss sich verändern. Es muss wachsen, es muss größer werden. Da gibt's jetzt junge Leute, die haben eine andere Beziehung zu Occhio als die, die schon 25 Jahre mit uns arbeiten, logischerweise. Die haben auch ein ganz anderes Verhalten mir gegenüber. Die gucken mich immer so an und sind ganz vorsichtig. Und wenn ich den Raum betrete, hört sie auf zu sprechen. Das ist für mich total komisch, weil sie noch gar nicht verstanden haben, dass das nicht unsere Kultur ist, sondern unsere Kultur ist total eng, Menschen eng beieinander zu halten. Und da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich kämpfe da sehr gegen an. Ich finde es interessant, dass ich heute... Ich bin jetzt in den Beirat zurückgegangen, weil man mich gebeten hat, das zu tun, um genau diesen Faktor wieder zu stärken, um den Menschen das Gefühl zu geben, diese Gründerfamilie ist da. Axel ist nach wie vor der Designer und ich bin jetzt wieder mehr sichtbar. Ich bin sonst immer viel unterwegs und reise durch die Welt und trage Occhio nach draußen. Aber offensichtlich braucht es dieses Thema Vertrauen, Leitlinien, das, was wir schon immer gesagt haben. Und das kann man nicht beliebig delegieren, das geht nicht.
Wenn man jetzt sozusagen, weißt du, zurückschaut und sagt, das war ja eine Art Transition-Phase, eine Founder-Transition an ein Management. Man hat sozusagen auch da diesen Schritt der Professionalisierung, der Institutionalisierung vorangetrieben. Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, was können wir aus dieser Phase lernen und was wäre vielleicht sozusagen besser gewesen? Also was hätten wir sozusagen jetzt im Nachgang anders machen sollen?
Wir hatten das Thema ja schon, Zahlenorientierung versus menschenorientierte Führung. Die Zahlenorientierung ist sehr stark geworden, sehr stark. Es gibt viele Slides, es gibt viele KPIs, wie es halt so ist, ja. Gehört auch heute dazu, es ist digitalisiert und so weiter. Ich glaube, wir haben den anderen Block als zu selbstverständlich genommen, der die Unternehmenskultur prägt, das Führungsverhalten prägt. Und hier hätten wir besser hingucken müssen. Ist jetzt einfach, ich weiß es gar nicht, wie ich es praktisch machen würde, aber einfach mehr Fokus darauf zu legen und mehr mit den Menschen darüber zu sprechen.
Woher kommt dann deiner Meinung nach die Werthaltigkeit des Unternehmens?
Also natürlich sind die Produkte das, was die Werthaltigkeit des Unternehmens nachhaltig prägt. Jetzt gibt's viel Wechsel, hat's viel Wechsel gegeben in unserem Team. Ich glaube, wir müssen da nochmal wieder neu justieren im Sinne von, wir sprechen über Werte, aber ich würde es wieder verstärken wollen. Es reicht nicht, das einmal im Onboarding anzusprechen, sondern so wie wir es damals gemacht haben, tatsächlich nochmal viel mehr hinzugucken, was kann ich in meinem Alltag tun, Werte in Führung einzubauen.
Das, was wir ja sozusagen mit den meisten Unternehmen machen, ist ja so eine Art Aktivierungsworkshop. Das ist ja neben dem Onboarding wirklich genau dieses Erlebnis. Was bedeuten die Werte für mich in meinem Alltag? Ja, wie kann ich sie sozusagen jeden Tag leben? Wie kann ich mir immer wieder einen neuen Wert vornehmen aus diesem Wertekanon und den wieder aktivieren im Gespräch oder eine Entscheidung danach treffen? Weil ohne diese wirklich operative Bedeutungsebene im Alltag ist es nett, ja, aber es verändert nicht wirklich was.
So. Du musst sozusagen die Wahrnehmung dafür wieder steigern. Und das hat was einmal mit dem Team zu tun. Also mit welcher Wahrnehmung gehe ich da rein? Ich gehe in diese Lobby, ich sehe, da steht eine Kaffeetasse, die räume ich weg. Ja. Da hängt eine Jacke über dem Stuhl, die hänge ich auf dem Bügel. So, das sind ja die ganzen Kleinigkeiten. Aber noch viel wichtiger wäre mir das Thema eben in der Führung. Also wie werden Teams geführt? Und da sind wir bei dem Thema wirkliches Interesse, Beziehungsorientierung. Darüber sprechen. Was brauchst du? Bist du hier am richtigen Platz oder müssen wir vielleicht einen anderen Platz für dich finden? Weißt du, und das hat ja was mit Führung zu tun und Werte in der Führung. Und das zu aktivieren und da nochmal genauer hinzugucken, das andere können wir. Wir können das mit den Zahlen super. Wir haben Investoren, wir haben all diese, ich sag mal, Meetings und Governance und Sitzungen, die dazu führen, dass das alles seine Ordnung hat. Und es ist auch gut, aber da hätte ich gerne mehr Balance an der Stelle.
Wie wichtig. Ja. Wenn du so jetzt in die Zukunft schaust und sagst, wir dürfen ja jetzt im Jetzt gestalten, was brauchst du mal außerhalb von Occhio eigentlich für ins also was braucht es eigentlich für ein neues Leadership-Verhalten, auch in der Zeit, in der wir uns heute befinden? Wir haben ja sehr unruhige Zeiten, ja. Jeder ist momentan stark auf das Thema Sicherheit bedacht. Jeder konzentriert sich sozusagen darauf, dass das Unternehmen möglichst resilient ist. Was ist neben den notwendig wichtigen Dingen, aber gerade in dem Bereich Leadership mehr denn je notwendig oder anders? Wie dürfen wir uns weiterentwickeln da als Menschen? Wo siehst du sozusagen den Gestaltungshebel im Bereich Führung?
Naja, wenn wir auf unsere Werte gucken und wir sehen da das Wort Beziehungsorientierung, das kommt so einfach daher, aber ich glaube, da liegt wahnsinnig viel drin. Da ist der Hebel. Weil da steckt ja drin, bist du deinen Stärken gemäß eingesetzt? Bist du glücklich mit dem, was du tust? Kannst du dort das Beste bringen, ob im Vertrieb oder wo auch immer, mit Kunden oder in der Elektronik? Wir haben ja viele Möglichkeiten, ja? Und darüber mit den Menschen zu sprechen, und das hat ja damit was zu tun, dass ich hingehe und sage, ich interessiere mich für dich und ich interessiere mich für das, was du eigentlich tun willst. Und wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke, ich habe so oft neue Wege eingeschlagen. Und das habe ich auch im Unternehmen immer wieder, dass Menschen nochmal was ganz anderes machen, als sie vorher gemacht haben. Und das zeugt von ehrlichem Interesse. So. Und dann gibt es so Themen wie Kommunikation. Wirklich gute und interessierte und offene Kommunikation. Fragen stellen. Ich sage immer dem Management-Team, geht in diese Lobby, wenn ihr jemanden trefft, den ihr noch nicht kennt, sprecht den Menschen an. Fragt, was machst du, in welchem Team bist du? Weißt du, damit sozusagen die, wie so eine, ich habe immer das Gefühl, es gibt ein Vakuum zwischen dem Management, was in so einem Managementbüro sitzt, und dem Team. Und
die, also nicht die Membran, sich, nicht,
ja,
dieses,
die ist nicht mehr durchlässig.
Nährende,
ja, die ist
System.
Nicht mehr durchlässig. Und das, um das wieder näher zusammenzubringen, dafür braucht es Kommunikation und Interesse. Und was, glaube ich, auch super wichtig ist, ist so ein Thema Transparenz. Also, dass ich transparent darüber spreche, was eigentlich gerade passiert. Wenn du eine kleine Unternehmung bist, kriegt jeder im Raum mit, was gerade los ist. Dann haben wir die Werte ja entwickelt, damit wir sagen, die Leute müssen sich orientieren können. Aber es hat auch was damit zu tun, dass ich den Menschen einen Blick gebe, 360-Grad-Blick über das, was im Unternehmen gerade passiert. Was ist wichtig? Warum sitzen wir im Beirat? Was ist die Strategie? Haben wir vielleicht irgendwas verändert? Weißt du, also die Menschen mitzunehmen. Wir kriegen das schon gut hin. Wir haben da, ich sag mal, gute Formate dafür entwickelt. Vieles auch digital, so ein All-Hands, wo alle sich dazuschalten können. Das würde ich mir noch viel mehr wünschen, aber eben auf so einer persönlichen Ebene. Ich freue mich immer, wenn dann alle Leute zu uns da ins Experience Center kommen und so ein All-Hands persönlich erleben, weil das ist was anderes. Fragen stellen können. Haben wir auch Formate eingerichtet, dass du wirklich auch ein Teil des Ganzen bist. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Membran ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ja, das ist nicht mehr so richtig durchlässig. Und da bin ich so ein bisschen, da kämpfe ich immer an dieser Front, die Tür aufzumachen.
Du baust die Brücke immer wieder. Ja, also du machst immer wieder, stellst du diese Beziehung her.
Ja.
Darf ich dir vorstellen, hast du schon gesprochen? Also man erlebt dich da ja. Du bist da unglaublich dynamisch. Dynamisch ist auch eine unserer Deskriptoren.
Ja. Und egal, ob das beim AGM unserer Investoren ist oder beim Sommerfest von Occhio, es ist mir einfach extrem wichtig. Und es fängt immer ja irgendwo an, dass da eine Beziehung entsteht. Und dann hast du schon mal mit der Person gesprochen. Wir haben jetzt jemand Neues im Management-Team, der das großartig macht. Der ist einmal durchs ganze Unternehmen gegangen und hat sich überall vorgestellt, hat jedem einmal die Hand geschüttelt und hat gesagt, ich bin der, sag mir mal, wer bist du? Diese Geste alleine, ich habe so tolle Feedbacks dafür bekommen. Ja? Also sich dafür die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich gehe da jetzt einmal rum, die Stunde ist so gut investierte Zeit.
Also Menschlichkeit. Also menschliche Führung.
Ja. Und es ist auch viel schöner, wenn Axel den neuen Mitarbeitern die Produkte selber erklärt. Wenn du einmal vom Designer hörst, was hat er sich dabei gedacht? Auch großartig. Das hilft total. Deswegen machen wir diese Onboarding-Sessions. Und wir können das gar nicht oft genug tun.
Wie schön. Susan, meine berühmte letzte Frage. Was ist dein Musikstück, wenn du nur noch ein Lied hören dürftest? Welches Lied würdest du für dich gerne spielen?
Von Gloria Estefan, Hoy. Das heißt heute auf Spanisch.
Oh, sehr schön. Was verbindest du mit diesem Lied?
Tanzen und genieße den Augenblick. Schau auf dein Leben und sei glücklich damit. Versuch das Beste, immer.
Vielen lieben Dank, liebe Susanne, für dieses schöne, tiefgreifende Gespräch. Ich freue mich super Danke. Auf unsere Veranstaltung.
Ja.
Wir werden weiterhin, ich schätze mal, die nächsten 25 Jahre uns begleiten dürfen.
Das hoffe ich sehr, Peter.
Ja, weil wir im Herzen verbunden sind und wirkliche Freunde sind. Ja. Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir für alles.
Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Susanne Meise. Ein Gespräch unter Weggefährten und Freunden, das ich sehr genossen habe. Susanne zeigt, wie wichtig es ist, Beziehungsorientierung zu leben, sowohl in der Unternehmenskultur wie im Führungsverhalten. Was es heißt, auf Menschen einzugehen, ihnen zuzuhören und Beziehungen auf echtem Interesse aufzubauen. Im Gespräch stellte sich sehr schön heraus, warum dies die Grundlage für Wertschöpfung darstellt. Was Susanne über Menschlichkeit und menschliche Führung in unsicheren Zeiten sagt, ist nicht nur wahr, sondern authentisch und echt. Denn es ist das, dass Susanne in ihrer Führungsrolle voll und ganz lebt, mit großem und weitreichendem Erfolg. Sie bestätigt auch, dass es sie wirklich erfüllt, in diesem Sinne ihre Bestimmung lebt. Das finde ich unglaublich schön und inspirierend. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.